heimliche Geliebte. Ich weiß nicht, was euch bei dem Predigtthema durch den Kopf geht. Vielleicht denkt ihr an Filme mit sogenannten Dreiecksbeziehungen. Vielleicht kennt ihr eine kaputte Ehe im Bekanntenkreis, wo der eine noch jemand nebenher hat. Vielleicht macht euch das auch Angst für eure eigene Beziehung, die ihr habt oder die ihr euch wünscht. Vielleicht spürt ihr eine Sehnsucht, nämlich jemand Geliebtes zu sein. Einzigartig für eine besondere Person, die euch wichtig ist. Dass das Leben Farbe bekommt, weil es über dem grauen Alltag noch eine bunte, fröhliche, erfüllende Nähe gibt. Anerkennung, Zärtlichkeit, Zuhause sein. In unserem ersten Ehejahr haben wir uns dafür entschieden, keine Arbeit in der Gemeinde zu übernehmen. Das war gut so. Nicht nur, weil wir die Zeit füreinander gebraucht haben, sondern auch, weil ich neu über meinen Glauben nachdenken musste. Was bleibt von meinem Glauben übrig, wenn ich nicht mehr nur der Laienprediger bin oder der Hauskreisleiter, sondern ich? Was bleibt übrig, wenn ich die Aktivitäten weglasse? In dieser Zeit habe ich durch ein Buch einige Dinge entdeckt. Ich bin noch dabei, sie richtig zu begreifen. Ein bisschen was davon möchte ich euch heute erzählen. In diesem Buch geht es darum, wie Gott unsere Sehnsucht stillt. John Eldredge beschreibt dabei das Leben als eine Geschichte. Geschichten sind ja was Faszinierendes. Je nach Geschmack ist es eine Vorabendserie, der Tatort, ein Vampir-Liebesroman oder ein Computerspiel. Vielleicht auch die Biografie eines wichtigen Menschen. Die Helden dieser Geschichten berühren unser Herz. Wir identifizieren uns mit ihnen. Wir fiebern mit, wenn es in der Geschichte auf und ab geht. Ihre Kämpfe und Krisen sind für einen Kinoabend unsere Kämpfe und unsere Krisen. In unserer eigenen Lebensgeschichte ist uns oft die Rolle, die wir haben, und die Rolle unserer Mitspieler nicht so bewusst. Wir wissen nicht mal, in welchem Kapitel wir uns befinden. Ob es ein Happy End gibt, ob es ein Drama ist oder eine Komödie. Und weil Geschichten so wichtig sind, erzählen wir euch eine Geschichte. Und weil es eine Predigt ist, erzähle ich auch eine theologische Geschichte. Aber zuerst das Märchen.
Ein König hatte eine Tochter. Die war über alle Maßen schön, aber auch so stolz und übermütig, dass ihr kein Mann gut genug war. Sie wies einen nach dem anderen ab und trieb noch dazu Spott mit ihnen. Einmal ließ der König ein großes Fest organisieren und lud dazu aus der Nähe und Ferne die heiratslustigen Männer ein. Sie wurden alle in eine Reihe nach Rang und Stand geordnet. Die Königstochter wurde durch die Reihen geführt, aber an jedem hatte sie etwas auszusetzen. Der eine war ihr zu dick, der andere zu lang, der dritte zu kurz, der vierte zu blass. Und so hatte sie an jedem etwas auszusetzen. Besonders aber machte sie sich über einen guten König lustig, dem das Kinn ein wenig krumm gewachsen war. »Der hat ein Kinn wie eine Drossel, einen Schnabel«, rief sie und lachte. Und seit der Zeit bekam er den Namen Drosselbart. Der alte König aber, als er sah, dass seine Tochter nichts tat, als sich über die Leute zu spotten und alle Männer verschmähte, wurde er zornig und schwur, sie sollte dem ersten Bettler zum Mann nehmen, der vor seine Türe kommen würde. Ein paar Tage darauf fing ein Spielmann an, unter dem Fenster zu singen, um damit etwas Geld zu verdienen. Der König ließ ihn heraufkommen. Da trat der Spielmann in seinen schmutzigen, zerlumpten Kleidern herein, sang vor dem König und seiner Tochter und bat, als er fertig war, um eine kleine Gabe. Der König sprach: »Dein Gesang hat mir so gefallen, dass ich dir meine Tochter zur Frau geben will.« Die Königstochter erschrak. Aber der König sagte: »Ich habe es geschworen, dich dem erstbesten Bettelmann zu geben, das will ich auch halten.« Es half kein Widerspruch, der Pfarrer wurde geholt und sie musste sich gleich mit dem Spielmann trauen lassen. Als das geschehen war, sprach der König: Nun schickt sich's nicht, dass du als ein Bettelweib noch länger in meinem Schloss bleibst. Du kannst nun mit deinem Manne fortziehen. Der Bettelmann führte sie an der Hand hinaus und sie musste mit ihm zu Fuß fortgehen. Als sie in einen großen Wald, über eine Wiese und durch eine große Stadt kamen, da fragte sie: Wem gehört der schöne Wald, die Wiese, die Stadt? Der gehört dem König Drosselbart. Hättest du ihn genommen, so wäre das alles dein. Ich arme Jungfer zart, ach, hätt ich genommen den König Drosselbart. Endlich kamen sie an ein ganz kleines Häuschen. Da sprach sie: Ach Gott, was ist das Haus so klein? Wem mag das elende, winzige Häuschen sein? Der Spielmann antwortete: Das ist mein und dein Haus, wo wir zusammen wohnen. Sie musste sich bücken, damit sie zu der niedrigen Tür hineinkam. Wo sind die Diener? Sprach die Königstochter. Was? Diener? Antwortete der Bettelmann. Du musst selber tun, was du getan haben willst. Mach nur gleich Feuer an und stell Wasser auf, dass du mir mein Essen kochst. Ich bin ganz müde. Die Königstochter verstand aber nichts vom Feuer machen und kochen, und der Bettelmann musste selber mit Hand anlegen. Als sie die schmale Kost verzehrt hatten, legten sie sich zu Bett. Aber am Morgen trieb er sie schon früh heraus, weil sie die Hausarbeit machen sollte. Ein paar Tage lebten sie auf diese Art schlecht und recht und zehrten ihren Vorrat auf. Da sprach der Mann: Frau, so geht's nicht länger, dass wir nichts verdienen. Du sollst Körbe flechten. Er ging aus, schnitt Weiden und brachte sie heim. Da fing sie an zu flechten, aber die harten Weiden stachen ihr die zarten Hände wund. Ich sehe, das geht nicht, sprach der Mann. Du hast keine Arbeit gelernt. Nun, ich will versuchen, einen Handel mit Töpfen und Geschirr anzufangen. Du sollst dich auf den Markt setzen und die Ware verkaufen. Ach, dachte sie, wenn auf dem Markt Leute aus meines Vaters Reich kommen und sehen mich da sitzen, wie werden sie mich verspotten? Aber es half nichts. Sie musste sich fügen, wenn sie nicht hungern wollten. Das erste Mal ging's gut, denn die Leute kauften der Frau, weil sie schön war, gerne ihre Ware ab und bezahlten, was sie forderte. Viele gaben ihr das Geld und ließen ihr die Töpfe noch dazu. Ihr Mann handelte wieder eine Menge neues Geschirr ein. Sie setzte sich damit auf den Markt und stellte es um sich her und verkaufte. Da kam plötzlich ein betrunkener Husar dahergejagt und ritt mitten in die Töpfe hinein, dass alles in 1000 Scherben zersprang. Sie fing an zu weinen und wusste vor Angst nicht, was sie anfangen sollte. »Ach, wie wird's mir ergehen«, rief sie. »Was wird mein Mann dazu sagen?« Sie lief heim und erzählte ihm das Unglück. »Lass nur das Weinen«, sagte ihr Mann. »Das Geld ist verloren, aber von etwas leben müssen wir doch. Heute bin ich im Schloss unseres Königs gewesen und habe gefragt, ob sie nicht eine Küchenfrau brauchen könnten, und sie wollten dich nehmen.« Nun war die Königstochter eine Küchenmagd und musste dem Koch helfen und die unangenehmste Arbeit tun. Sie machte sich in beide Taschen ein Töpfchen fest. Darin brachte sie nach Haus, was sie von dem übrig gebliebenen Essen bekam, und davon ernährten sie sich. Eines Tages sollte die Hochzeit des ältesten Königssohns gefeiert werden. Da ging sie hinauf, stellte sich vor die Tür und wollte zusehen. Als nun die Lichter angezündet waren und immer ein Gast schöner als der andere hereintrat und alles voll Pracht und Herrlichkeit war, dachte sie betrübt an ihr Schicksal und verwünschte ihren Stolz und Übermut, der sie erniedrigt und in so große Armut gestürzt hatte. Auf einmal trat der Königssohn herein, war in Samt und Seide gekleidet und hatte goldene Ketten um den Hals. Und als er die schöne Frau in der Türe stehen sah, ergriff er sie bei der Hand und wollte mit ihr tanzen. Sie weigerte sich und erschrak, denn sie sah, dass es der König Drosselbart war, den sie mit Spott abgewiesen hatte. Ihr Sträuben half nichts, er zog sie in den Saal. Da zerriss das Band, an welchen die Taschen hingen, und die Töpfe fielen heraus, dass die Suppe floss und die Brocken herumrollten. Und als das die Leute sahen, lachten und spotteten sie, und sie war so beschämt, dass sie sich lieber 1000 Meter unter die Erde gewünscht hätte. Sie sprang zur Türe hinaus und wollte fliehen, aber auf der Treppe holte sie einen Mann ein und brachte sie zurück. Und wie sie ihn ansah, war es wieder der König Drosselbart. Er sprach ihr freundlich zu: Fürchte dich nicht, ich und der Spielmann, der mit dir in dem elenden Häuschen gewohnt hat, sind eins. Dir zuliebe habe ich mich verstellt, und der Husar, der dir die Töpfe kaputt geritten hat, bin ich auch gewesen. Das alles ist geschehen, um deinen Stolz zu beugen und dich für deinen Hochmut zu strafen, womit du mich verspottet hast. Da weinte sie bitterlich und sagte: Ich habe großes Unrecht getan und bin nicht wert, deine Frau zu sein. Er aber sprach: Tröste dich, die bösen Tage sind vorüber. Jetzt wollen wir unsere Hochzeit feiern. Da kamen die Kammerfrauen und taten ihr die prächtigsten Kleider an, und ihr Vater kam und der ganze Hof und wünschten ihr Glück zu ihrer Hochzeit mit dem König Drosselbart. Und die richtig große Freude fing jetzt erst an. Ich wollte, du und ich wären auch dabei gewesen.
Jetzt kommt die theologische Geschichte. Und wahrscheinlich werdet ihr, genauso wie ich, überrascht sein über die vielen Ähnlichkeiten, die es da gibt. Erster Teil: Im Schloss des Vaters des Königs. Die Königstochter hat alles: Diener, edle Kleider, eine gesicherte Zukunft. Was ist die erste Szene der Geschichte Gottes mit den Menschen? Der Prophet Hesekiel beschreibt das so: Bei deiner Geburt, als du geboren wurdest, hat man deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Man hat dich nicht mit Wasser abgewaschen, nicht mit Salz eingerieben, nicht in Windeln gewickelt. Nichts von alledem hat man dir getan. Kein Auge zeigte dir Mitleid. Niemand übte Schonung an dir. Sondern am Tag deiner Geburt hat man dich auf freiem Feld ausgesetzt, weil man dich verabscheute. Da kam ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln. Und ich sagte zu dir, als du blutverschmiert dalagst: Bleib am Leben. Wie eine Blume auf der Wiese ließ ich dich wachsen. Und du bist herangewachsen, bist groß geworden und herrlich aufgeblüht. Deine Brüste wurden fest, dein Haar wurde dicht, doch du warst nackt und bloß. Da kam ich an dir vorüber und sah dich, und siehe, deine Zeit war gekommen, die Zeit der Liebe. Ich breitete meinen Mantel über dich und bedeckte deine Nacktheit. Ich leistete dir den Eid und ging mit dir einen Bund ein. Spruch Gottes, des Herrn, und du wurdest mein. Dann habe ich dich gebadet, dein Blut von dir abgewaschen und dich mit Öl gesalbt. Ich kleidete dich in bunte Gewänder, zog dir Schuhe aus edlem Leder an und hüllte dich in Leinen und kostbare Kleider. Ich legte dir prächtigen Schmuck an, legte dir Spangen an die Arme und eine Kette um den Hals. Deine Nase schmückte ich mit einem Reif, Ohrringe hängte ich dir an die Ohren und setzte dir eine herrliche Krone auf. Mit Gold und Silber konntest du dich schmücken, in teure Stoffe, Seide und bunte Gewebe dich kleiden. Feines Mehl, Honig und Öl waren deine Nahrung. So wurdest du strahlend schön und wurdest sogar Königin. Der Ruf deiner Schönheit drang zu allen Völkern, denn mein Schmuck, den ich dir anlegte, hat deine Schönheit vollkommen gemacht. Spruch Gottes des Herrn. Wer sind wir also für Gott? Jemand, der es wert ist, ins Leben geliebt zu werden. Die Vernachlässigung, die uns von Menschen angetan wird, von Eltern, Freunden, dem Partner, der Gemeinde, die will er abwaschen und uns Heimat und Schutz geben. So sieht Gott uns als eine aufblühende Schönheit, die es wert ist, dass man alles andere links liegen lässt. Die Frauen unter uns wünschen sich sicherlich, so gesehen zu werden. Und wir Männer denken: Wow, was für eine Frau. Beides macht für uns verstehbar: So liebt uns Gott. Mit diesen Augen betrachtet er uns. Er liebt uns unheimlich. Nirgendwo in diesem Hesekiel-Text Ich habe nur den Anfang gelesen, der geht über 63 Verse. Geht es um irgendetwas, was diese geliebte Schönheit falsch gemacht hat? Es geht einzig und allein um die enttäuschte Sehnsucht Gottes nach Nähe zu uns. Die Schönheit zickt. Bei Hesekiel heißt es, doch dann hast du dich auf deine Schönheit verlassen und hast deinen Ruhm missbraucht. Im Märchen sind es viele Bewerber, die alle abgewiesen und verspottet werden. Bei Hesekiel wird sehr ausführlich geschildert, wie sehr Gott beleidigt wird. Hesekiel wird sehr deutlich, was die Verdorbenheit und Untreue von Gottes Auserwählter angeht. Der Text ist alles andere als jugendfrei. Und zwar deswegen, weil er uns beschreibt, wie wir als Menschen sind. Die einzig mögliche Konsequenz ist der Rausschmiss. Im Märchen wird die Prinzessin mit dem Bettler verheiratet. In unserem Leben mit Gott fliegen wir aus dem Paradies. Bei Hesekiel wird Gottes Volk Krieg und Zerstörung angekündigt. Zweiter Teil. Im Haus des Bettelmanns. Unterwegs kommt die Prinzessin am Besitz des Königs Drosselbart vorbei. Und sie sieht überall verpasste Chancen. Aus ihrer Sicht gibt es keinen Weg zurück. Und sie weiß genau, sie ist selbst schuld. Und auch ich, vielleicht geht es euch auch so, sehe mein Leben oft so. Ich versuche klarzukommen. Die Umstände sind nicht ideal. Die Menschen, mit denen ich zu tun habe, perfekt sind die nicht. Oft anstrengend und nervig. Selbst die, die mir ganz nahe stehen und wichtig sind, erscheinen mir oft als bettelarm, vielleicht sogar als Strafe. Und wenn es tolle Menschen sind, denen ihr Leben gelingt, dann habe ich manchmal das Gefühl, davon so weit weg zu sein, wie die Küchenmagd von der Hochzeit des Königssohns. Und dann kommen oft genug aus heiterem Himmel die Husaren und zertreten unseren Besitz. Der Boden wird uns unter den Füßen weggezogen. Das muss nicht immer so dramatisch sein wie in Haiti. Auch die kleinen Enttäuschungen im Alltag treffen uns oft hart. Ihr wisst selbst, was euch in den letzten Tagen oder Wochen so durchs Leben geritten ist und euer Porzellan zerdeppert hat. Wie ging es der Prinzessin? Wurde sie bitter und desillusioniert? Hat sie auf ihren Vater geschimpft oder auf ihren Ehemann oder auf sich selbst? Wollte sie allen beweisen, dass sie doch etwas aus sich machen kann und hat sich in die Arbeit gestürzt? Was hat für sie ihren Wert als Person ausgemacht? Erfolg bei ihrer Arbeit? Ihre Herkunft? Für einen, der sie die ganze Zeit heimlich oder unheimlich liebt, ist es klar, sie ist die Frau seines Lebens. Dritter Teil. Wie soll man den überschreiben? Ich war die ganze Zeit bei dir. Selbsterkenntnis oder die Hochzeit? Alles stimmt. Bei Hesekiel steht da, denn so spricht Gott, der Herr. Ich habe mit dir gemacht, was du gemacht hast. Du hast den Eid missachtet und den Bund gebrochen. Aber ich will an meinen Bund denken, den ich mit dir in deiner Jugend geschlossen habe und will einen ewigen Bund mit dir eingehen. Dann sollst du dich erinnern, sollst dich schämen und vor Scham nicht mehr wagen, den Mund zu öffnen, weil ich dir alles vergebe, was du getan hast. Spruch Gottes, des Herrn. Bei Hosea sagt Gott, darum will ich sie selbst verlocken. Ich will sie in die Wüste, das ist nicht weit weg von der Bettlerhütte, hinausführen und um sie werben. An jenem Tag, Spruch Gottes des Herrn, wirst du zu mir sagen, mein Mann und nicht mehr mein Herr. Was für eine Veränderung in der Beziehung. Ich traue dich mir an auf ewig. Ich traue dich mir an um den Brautpreis von Gerechtigkeit und Recht, von Liebe und Erbarmen. Ich traue dich mir an um den Brautpreis meiner Treue. Dann wirst du den Herrn erkennen. so wie die Prinzessin im Märchen den König Drosselbart erkannt hat. Jesaja beschreibt es so: Dann sehen die Völker deine Gerechtigkeit und alle Könige deine strahlende Pracht. Man ruft dich mit einem neuen Namen, den der Mund des Herrn für dich bestimmt. Du wirst zu einer prächtigen Krone, zu einem königlichen Diadem. Nicht länger nennt man dich die Verlassene, sondern man nennt dich meine Wonne und dein Land die Vermählte. Denn der Herr hat an dir seine Freude. Wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Man nennt dich, dich, meine Wonne. Denn der Herr hat an dir, so wie du hier sitzt, seine Freude. Wie der Bräutigam sich über die Braut freut, so freut Gott sich über dich. Damit ist eigentlich das Wichtigste gesagt. Oder kommt euch das jetzt ein bisschen märchenhaft vor? Die Braut Gottes, das ist doch nicht der Einzelne. Und außerdem ist das Ganze doch etwas versponnen und mystisch abgedreht. Vielleicht ein bisschen unheimlich. Deswegen gibt es noch zwei wichtige Nachsätze. Dazu ein Text von Paulus aus dem Epheserbrief. Der Text ist sehr bekannt und mindestens genauso heftig diskutiert. Ich möchte euch bitten, den mal so zu hören, als ob er nur auf die Beziehung zwischen Gott und Mensch bezogen wäre. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Kirche herrlich für sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig und makellos soll sie sein. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern ernährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Ganz klar sagt Paulus zwei Dinge. Zum einen, er bezieht das Geheimnis, dass zwei Menschen sich aneinander binden, auf Jesus und die Gemeinde. Und er verweist auf das Bild von der Gemeinde als Leib, an denen die einzelnen Glieder ein Teil sind. Ah ja, also doch die Gemeinde und nicht der Einzelne. Alles Quatsch mit der Werbung Gottes für mich. Wohl nicht, denn Paulus beschreibt den Weg Jesu am Kreuz. Ganz kurz in den Worten: Jesus hat geliebt und sich für uns hingegeben. Das werden in den nächsten Wochen vor Ostern, denke ich, noch intensiver bedenken. Und es ist absolut biblisch und gut evangelisch, diese Leiden und diese Befreiung persönlich zu nehmen. Das ist das, was unseren Glauben ausmacht. Zitat aus einem Lexikon: Die Ehe ist das tiefgreifendste, aus dem menschlichen Bereich aufgenommene Bild für das Verhältnis Gott-Mensch und Gott-Gemeinde. So selbstverständlich, wie dieses Bild herangezogen wird, gibt es doch grundsätzliche Unterschiede zwischen der Partnerschaft unter Menschen und dem Verhältnis des Menschen zu Gott. Die freudige Spannung der Brautleute vor der Hochzeit kann zum Bild dafür werden, wie die Gemeinde die volle Gottesgemeinschaft erwartet. Und es wird umgekehrt Ehebruch zum Bild für die zerbrochene Gottesgemeinschaft und ein Leben im Unglauben. Es ist also ein Bild. Genauso wenig wie beim Gleichnis vom Weinstock und den Reben davon die Rede ist, dass uns an unserem Körper Weintrauben wachsen sollen, geht es beim Bild der Braut um eine regelrechte Hochzeit mit Gott. Aber beim Weinstock, wie bei der Braut, geht es um die ständige innere Verbundenheit mit Jesus. innerlich verbunden, ständig. Und dass Gott, dass Jesus dafür alles in Bewegung setzt, dass er in unsere Bettlerhütte zieht, dass er sich auf seine Liebe zu uns festnageln lässt, das bleibt die Basis unseres Glaubens. Das Bild der Gemeinde als Leib. An einer anderen Stelle wird es bei Paulus ganz detailliert entfaltet. Für uns ist im Moment nur eins wichtig. Die Gemeinde besteht aus Einzelnen, aus Personen, die der Werbung Gottes folgen. Aber Gott will, dass diese eine Einheit bilden. Wie ein Körper, wo jeder unterschiedliche Körperteil seinen Teil beiträgt, dass ein lebendiges Ganzes entsteht. Das Bild vom Leib ist ein Versuch, eine tiefe Wahrheit verstehbar zu machen. Wir Menschen in der Gemeinde sind einzelne, vor Gott verantwortliche und geliebte Personen. Und zugleich bilden wir eine gemeinsame Größe. Diese beiden Teile lassen sich nicht voneinander trennen. Das sind die berühmten zwei Seiten einer Medaille. Die Schlussfolgerung heißt also, die Braut Gottes, das sind die Menschen, die sich von Gott in die Gemeinschaft mit ihm und miteinander werben lassen. So wie Gott, wie der Bräutigam sich über die Braut freut, so freut Gott sich über dich. Er ist viel mehr König als der König im Märchen. Er lässt sein Himmelsschloss Schloss sein und kommt und wohnt bei uns. Er will unser Herz heilen und Liebe zu ihm wecken. Er will uns herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten oder andere Fehler. Heilig und makellos. Und er will die Gemeinschaft zwischen uns und ihm komplett und ewig machen. Das Märchen endet mit den Worten: Ich wollte, du und ich wären auch dabei gewesen. Und die Predigt? Gott will, dass wir nicht nur dabei sind, sondern mittendrin. Amen.